Hallo und herzlich willkommen zu RevPod, dein Podcast der Justiz NRW zum Jura-Referendariat, produziert vom Oberlandesgericht Hamm. Mein Name ist Christian Weils, ich bin Richter und AG-Leiter und ich darf dich, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, ganz herzlich begrüßen zu unserer, ja, ich glaube jetzt vierten Folge zur STA, zur S1-Klausur in Nordrhein-Westfalen, in der wir uns damit beschäftigen, wie die Staatsanwaltsklausur zu bewältigen ist. Also dieses in Nordrhein-Westfalen bezog sich jetzt übrigens nur auf die Klausurbezeichnung, also bei uns heißt das S1, die Staatsanwaltsklausuren gibt es, glaube ich, in allen oder fast allen Bundesländern? Kennst du ein Bundesland?
Bin ich jetzt überfragt. Also ich weiß, dass es in vielen gibt, aber ob es in allen ist, das weiß ich gar nicht.
Also jedenfalls meine Nahbereichsempirie sagt mir, es gibt es eigentlich in allen Bundesländern und entsprechend erheben wir natürlich auch den Anspruch darauf, möglichst allen Hörerinnen und Hörern aus allen Bundesländern hier hilfreiche Tipps und Tricks an die Hand zu geben. Ja, das mache ich natürlich nicht alleine, sondern ihr habt sie schon gehört. Ich sitze hier wieder zusammen mit der Lisa Walter. Hallo Lisa.
Hallo.
Lisa ist Staatsanwältin bei der Staatsanwaltschaft Münster und natürlich AG-Leiterin für die STA-Klausur, für die Staatsanwaltsklausur. Wir haben uns jetzt schon ausführlich beschäftigt mit dem A-Gutachten, mit dem B-Gutachten. Ja, und jetzt kommen wir so langsam zu dem, also nicht nur so langsam, jetzt kommen wir zum praktischen Aufgabenteil, ne?
Ja, jetzt geht's ins Eingemachte.
Jetzt müssen wir die ganze Vorarbeit, diese ganze gutachterliche Vorarbeit, die wir geleistet haben, müssen wir jetzt in ein praktisch verwertbares, in ein praxisgerechtes Ergebnis gießen. Und das machen wir, indem wir Begleitverfügungen, auch Abschlussverfügungen genannt, abpinnen und danach die Anklageschrift abpinnen. Allein vom Umfang her sind das jetzt nicht die umfangreichsten Aufgabenteile. Allerdings, sie stechen Praktikerinnen und Praktiker natürlich ganz besonders ins Auge, weil das ist etwas, was wir Praktiker und Praktikerinnen ja immer noch auch selbst machen. Ne? Ich weiß nicht, wann du zuletzt ein B-Gutachten geschrieben hast.
Im Beruf noch nie, nein.
Genau, sowas machen wir ja nicht. Aber was vor allem du ja als Staatsanwältin machst, du machst eben auch Abschlussverfügungen und Anklageschriften natürlich.
Und das ist natürlich auch der größte Unterschied oder das Neueste im Vergleich zum ersten Examen, dass wir eben diese praktische Umsetzung haben. Und deswegen als Korrektor guckt man da schon besonders drauf, stimmen denn hier die Formalien? Können sie das, was sie rechtlich herausgearbeitet haben, dann auch so niederlegen, dass ich es theoretisch rausschicken könnte? Das ist eigentlich die Frage, die für mich entscheidend ist, wenn ich hinterher die Anklage bewerte.
Ja, diese Gedankenkontrolle ist eigentlich ein ganz guter Hinweis. Könnte ich es so rausschicken? Das fragen sich viele Korrektorinnen und Korrektoren. Könnte ich das jetzt so rausschicken? Weil das ist Maßstab letztlich für die praktische Verwertbarkeit der Bearbeitung. Ja, wie gehabt, du kannst uns, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, erreichen unter jura.ref.pod@gmail.com oder bei Instagram unter ref.pod. Und wir freuen uns natürlich, wie gehabt, immer über Feedback, über Bewertungen. Du kannst uns gerne abonnieren und weiterempfehlen. Das soll es allerdings mit dem Vorspann gewesen sein. Und ich würde sagen, wir nehmen uns dann einmal alle an die Hand und schreiten gemeinsam durch den Jingle. Bis gleich.
Bis gleich.
Ja, willkommen zurück. Und bevor wir uns jetzt der Begleit- oder Abschlussverfügung im engeren Sinne zuwenden, beziehungsweise eigentlich sagst du Begleitverfügung oder Abschlussverfügung?
Ich sag tatsächlich immer Abschlussverfügung, aber ich weiß, dass beide Begriffe verwendet werden.
Gibt es da einen richtig oder falsch?
Nee, also für mich ist es Abschlussverfügung, weil es die letzte Verfügung ist, die ich in der Akte treffe. Danach sehe ich sie hoffentlich nicht mehr wieder. Aber man kann halt auch Begleitverfügung sagen, weil sie mit der Anklage zusammen ergeht.
Das ist genau. Begleitet die Anklageschrift mit zum Gericht sozusagen, denn man nimmt sich an die Hand und so. Ja, ich mache das abwechselnd. Man hat es vielleicht schon gemerkt. Ich sage mal das eine oder mal das andere oder beides. Deswegen seht es mir nach. Ihr wisst, was ich meine. Welche Bedeutung würdest du denn sagen, hat das für die Klausurnote? Also jetzt, wir betrachten jetzt mal nicht nur die Begleitverfügung als gesondert, sondern der praktische Aufgabenteil insgesamt, also Begleitverfügung plus Anklageschrift.
Ja, das wird immer wieder gefragt. Die Prüflinge wollen da auch immer gerne so sag ich mal, einen Prozentsatz hören. Wie viel macht das denn in der Gesamtnote aus? Finde ich schwierig zu sagen. Also wenn ich mich jetzt festlegen würde ich sagen so 25-30%. Aber es ist halt einfach auch so ein viel subjektiver Eindruck, den man da mitnimmt als Korrektor. Das Letzte, was man liest, ist es hoffentlich vollständig. Das finde ich auch immer ganz wichtig, dass das irgendwie zu einem runden Ende gebracht wird. Und ja, also es hat durchaus Relevanz für die Note.
Ja, das auf jeden Fall.
Anklage noch mehr als die Verfügung, aber.
Genau, die Anklageschrift natürlich, ich würde fast sagen, deutlich mehr als die Begleitverfügung wahrscheinlich. Hier gilt das, was ich schon häufiger im Podcast gesagt habe, es gibt da keine pauschalen Regeln. Also insbesondere sagt das RJPA jetzt nicht den Prüferinnen und Prüfer hier, das zählt jetzt allerdings 30% oder so. Solche pauschalen Regeln gibt es nicht und das ist immer abhängig von der jeweiligen Klausur. Deswegen lässt sich das allgemeingültig wohl kaum sagen. Zum Beispiel kann die Begleitverfügung vielleicht einen höheren Wert erlangen, wenn es besondere Probleme gibt, die man im B-Gutachten schon angesprochen und bearbeitet hat und dann in die Begleitverfügung gießen will. anderer Fall, in so absoluten Standardkonstellationen kann das Gewicht von Begleitverfügung und Anklageschrift vielleicht auch ein geringerer sein. Das lässt sich so allgemein nicht sagen. Wichtig ist auf jeden Fall, davon hängt die praktische Brauchbarkeit ab. Und ob eine Bearbeitung brauchbar ist in praktischer Hinsicht, das ist natürlich ein wichtiges Bewertungskriterium. Was ich auch häufig höre, sind so Fragen, ja, falle ich durch, wenn ich die Anklageschrift nicht habe?
Da würde ich jetzt nicht pauschal Ja oder Nein sagen. Das hängt natürlich viel davon ab. Wenn man sieht, der Teil vorher, der war wirklich wunderschön und es fehlte einfach nur an der Zeit, dann denke ich, ist das ein Fehler, den man durchaus noch verzeihen kann. Andererseits ist es halt, also es ist das praktische Endstück, was rauskommen soll. Und ich sag mal, besonders gut wird die Klausurnote nicht mehr ausfallen, wenn es komplett fehlt. Deswegen ist es eben so wichtig, mit der Zeiteinteilung zu arbeiten und auch zu wissen, ich muss zur Anklage kommen. Aber dieses Schauermärchen, das ohne Anklage maximal noch 4 Punkte, das würde ich jetzt so nicht unterschreiben, nee.
Ja, auch da wieder Einzelfallfrage wahrscheinlich und hängt natürlich auch vom Beurteilungsspielraum der jeweiligen Korrektorinnen und Korrektoren ab. Natürlich wird es kritisch an diesem Punkt, wenn diese Anklageschrift fehlt. Häufig, das gilt ja allgemein für Klausuren, wenn ein praktischer Aufgabenteil fehlt, häufig ist das nur ein Symptom dafür, dass allgemein irgendwie was schiefgegangen ist. Falsche Zeiteinteilung und wenn dann das Gutachten auch nicht besonders toll ist, dann wird es natürlich schwer, die Klausur über den Strich zu heben. Aber ich kann zum Beispiel bei mir mal sagen, in meiner STA-Klausur, meine Anklageschrift war durchaus nicht perfekt und auch hatte ihre Lücken. Und trotzdem habe ich es noch in den VB-Bereich geschafft, weil offenbar der Rest eben das Ganze entsprechend aufgewogen hat. Also da bitte keine Angst haben. Ich höre auch immer wieder von anderen Leuten, die sich wundern, oh, ich habe meine Anklageschrift gar nicht fertig gemacht und trotzdem habe ich noch eine ganz passable Note bekommen. Also da den Kopf nicht hängen lassen, sondern versuche natürlich hier wie sonst auch alles zu geben. Aber wenn das mal nicht mustergültig klappt, dann wie gesagt, nach vorne schauen und den Kopf nicht hängen lassen. Jetzt zur Begleitverfügung. Was soll die eigentlich genau machen?
Die Begleitverfügung ist im Grunde das, was wir im B-Gutachten uns überlegt haben. Was müssten wir denn jetzt prozessual veranlassen? Das in konkrete Arbeitsanweisungen umzuformulieren, sodass die Geschäftsstelle ganz klar weiß, also die Geschäftsstelle liest sich ja nicht mal im B-Gutachten durch und stellt fest, ach ja, sie hat sich hier was zur Mitteilung überlegt, sondern sie liest dann nur in der Begleitverfügung drittens Punkt Mitteilung an und führt das dann so aus.
Ja. Das ist, finde ich, ganz wichtig, einmal so klarzustellen, weil einigen das vielleicht nicht so klar ist, dass es eben Handlungsanweisungen sind für die Geschäftsstellen oder heutzutage auch häufig Serviceeinheiten genannt. Also, dass das praktisch ein Arbeitsprogramm für die ist, das die abarbeiten sollen, eben entsprechend unserem B-Gutachten. Wir haben so eine Begleit- oder Abschlussverfügung auch für euch, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, einmal runtergeschrieben und auch zur Verfügung gestellt. Ihr könnt das in den Shownotes downloaden, da ist so ein Download-Link. Da ist mal so eine absolute Standard-Abschluss- und Begleitverfügung drin. Das könnt ihr gerne ausdrucken oder euch sonst angucken und ja, letztlich daneben legen, während ihr unsere Folge hört. Ich würde vorschlagen, wir gehen vielleicht auf dieses Beispiel, auf dieses Muster ganz am Ende einmal zur Wiederholung ein, weil wir werden jetzt ganz viel ansprechen, auch ein bisschen detaillierter und am Ende kommen wir nochmal auf dieses Muster zu sprechen und gehen das einmal durch, in Schnelldurchlauf. Ja? Wie baut sich denn so eine Begleitverfügung auf?
Ja, also man kann, grob gesagt, kann man sagen, dass man 2, 2,5 Teile hat, wenn ich jetzt von oben nach unten gehe. Das erste, was ich immer mal im Kopf habe, optional, ist es immer ein Vermerk, wenn ich irgendwelche Gedanken noch niederlegen will, irgendwas erklären will, irgendwelche Hintergründe und ich wusste nicht so genau, wo das sonst hingehört. Dann würde ich das als erstes in diesen Vermerkteil packen. Der ist aber, sage ich mal, optional. Und danach haben wir erst einen Einstellungsteil und dann einen Anklageteil.
Ja, und wie der Name schon sagt, der Einstellungsteil betrifft natürlich den Fall, dass wir Taten einstellen, eine oder mehrere Taten. Und jetzt aufpassen, ob wir Taten einstellen, das hängt ab vom prozessualen Tatbegriff. Ne? Also wenn wir eine Tat im prozessualen Sinne einstellen, dann sind wir im Einstellungsteil. Und der Anklageteil betrifft, wie der Name schon sagt, die Erhebung der Anklage.
Genau.
Der Vermerkteil, darauf werden wir jetzt noch ab und zu immer zu sprechen kommen, den man herkömmlicherweise ganz zuvörderst hinpackt. Das geht letztlich darum, Überlegungen aktenkundig zu machen, die in die Akte gehören, weil das B-Gutachten steht nicht in der Akte. Das gibt es so nicht. Das ist sein, also das hat man sich zur eigenen Vorbereitung geschrieben. Das kommt erstmal so nicht in die Akte. Und der Vermerk besteht eben aus Erwägungen, die aktenkundig gemacht werden sollen. Auch da klausurtaktisch kann man direkt sagen, wenn man ein Vermerk schreibt, kann man wahrscheinlich häufig auch Bezug nehmen auf Teile im B-Gutachten. Man muss das dann allerdings konkret machen. Man darf nicht schreiben einfach siehe B-Gutachten. Das wäre wohl zu pauschal, sondern man muss dann auch konkret sein. Ja, dann fangen wir vielleicht mal mit dem Einstellungsteil an. Den Vermerk, den kann man gesondert schwer besprechen. Deswegen werden wir den immer Inzident immer mal wieder ansprechen.
Und der ist vor allem eben auch optional. Wenn man keine Zeit hat oder in dem Fall nichts hat, was man besonders gesondert niederlegen muss, dann fällt der auch komplett weg. Aber einfach im Hinterkopf haben, wenn man noch was aufgreifen will, dann macht man das am besten in Vermerksform.
Und der Einstellungsteil spielt, wie gesagt, immer eine Rolle bei einer Teileinstellung. Also ich kenne nur Klausuren mit Teileinstellungen, eine Klausur mit vollständiger Einstellung, mit anderen Worten, wo man keine Anklageerhebung hat, kenne ich gar nicht.
Nee, ich auch nicht.
Also ist wahrscheinlich eher unrealistisch. Das heißt, es betrifft gedanklich immer die Teileinstellung. Ja, und die kommt einerseits natürlich in Betracht nach 170 Absatz 2 StPO vor allem, ne, wenn wir einen hinreichenden Tatverdacht ablehnen. Oder aber auch, wenn wir von einem der Opportunitätsentscheidungen Gebrauch machen, nämlich mit dem 154 StPO. Wir haben ja in unserer ersten Folge zum B-Gutachten schon darüber gesprochen, dass der 154 StPO ein ganz gutes Mittel sein kann, um seine Anklageschrift zu entschlacken, um das alles schlanker zu halten. Der betrifft nämlich das Absehen der Verfolgung im Hinblick auf selbstständige prozessuale Taten. Ja, da können wir Bezug nehmen letztlich auf diese erste Folge. Was muss man jetzt machen bei einer solchen Teileinstellung in der Begleitverfügung?
Ja, der erste Punkt ist, dass man erstmal tatsächlich ganz stumpf, sage ich mal, die Teileinstellung verfügt. Also sagt, das Verfahren gegen den Beschuldigten wird gemäß 170 Absatz 2 eingestellt, soweit die Tat vom 5.8. betroffen ist.
Das ist dann praktisch der erste Verfügungspunkt. Und der zieht jetzt so einen kleinen Rattenschwanz nach sich. Der löst nämlich bestimmte weitere Punkte sozusagen aus, die daran hängen.
Ja, wir müssen ja gegebenenfalls ein paar Leute darüber informieren, dass wir hier was einstellen und nicht weiterverfolgen. Ganz konkret stellt sich uns dann die Frage, an wen geht denn ein möglicher Einstellungsbescheid? Was muss da rein? Vielleicht noch eine Rechtsmittelbelehrung? Und in einem zweiten Schritt müssen wir auch den Beschuldigten informieren, dass diese Tat eben nicht zur Anklage geführt hat. Einstellungsnachricht.
Dieser Einstellungsbescheid und diese Einstellungsnachricht, also der Einstellungsbescheid geregelt in 171 StPO und die Einstellungsnachricht an den Beschuldigten geregelt in 170 Absatz 2 StPO, die spielt in Klausuren in Nordrhein-Westfalen keine große Rolle. Das hängt auch wieder mit den Bearbeitungsvermerken zusammen. Ich lese das einmal vor. Soweit die Einstellung des Verfahrens vorgeschlagen wird, sind die Gründe hierfür in praxisgerechter Form in der staatsanwaltlichen Abschlussverfügung darzulegen. Das würde man dann zum Beispiel in den Vermerk packen. Im Falle einer teilweisen Einstellung des Verfahrens sind etwaige Einstellungsbescheide und Nachrichten nicht zu fertigen. Und ich weiß nicht, wie dir es geht. Ich habe jetzt wieder versucht, die letzten Jahre zu sichten. Ich glaube, das kommt immer vor, so in Nordrhein-Westfalen, dieser Bearbeitungsvermerk, dass man eigentlich keine Einstellungsnachricht und auch keinen Einstellungsbescheid fertigen muss. Wenn man einen solchen Einstellungsbescheid mal fertigen muss, dann kann man sich an der RIS-BV orientieren. Die RIS-BV ist ja auch sonst immer eine ganz gute Erkenntnisquelle und dort ist eben in Ziffer 89 geregelt, wie man diesen Einstellungsbescheid aufbaut. Funktional kann man vielleicht sagen, dass der Einstellungsbescheid so ein bisschen die Funktion hat, den anzeigenden Verletzten von einer Einstellungsbeschwerde abzubringen. Also sozusagen letztlich davon zu überzeugen, dass er keine Vorschaltbeschwerde erhebt bei dem vorgesetzten Beamten, also beim Generalstaatsanwalt, und dass er dann auch nicht ins Klageerzwingungsverfahren geht. Also man soll eben den Verletzten, der die Anzeige erstattet hat, davon überzeugen, dass er letztlich keine Einstellungsbeschwerde erhebt gegen den Einstellungsbescheid.
Aus der Praxis gesprochen, ich habe die Erfahrung gemacht, das hilft immer, wenn man einmal kurz drauf eingeht, was war denn hier überhaupt seine Anzeige? Also wenn man ihm sagt, auf Ihre Strafanzeige vom so und so vielten hin, wegen des Vorwurfs der Sachbeschädigung, habe ich eingestellt und dann ganz kurz begründet und auch nicht zu juristisch, sondern so, dass man das halt verstehen kann als Normalbürger, woran es denn gemangelt hat, dass vielleicht kein rechtzeitiger Strafantrag gestellt wurde oder dass die Beschädigung so schnell wieder behoben werden konnte, dass es nach der gesetzlichen Wertung noch nicht ausreicht für eine Sachbeschädigung. In ganz einfachen 3-4 Sätzen und dann noch hinweisen, dass eventuell eine Rechtsbehelfsbelehrung, also dass man dagegen Rechtsmittel einlegen kann und sich dann auch wirklich kurz fassen, dann reicht es schon. Je mehr man schreibt, desto angreifbarer macht man sich erfahrungsgemäß.
Ich zitiere mal aus der RIS-BV. Da ist das eigentlich ganz schön zusammengefasst in 89 Absatz 2 RIS-BV. Die Begründung der Einstellungsverfügung darf sich nicht auf allgemeine und nichtssagende Redewendungen, zum Beispiel da eine Straftat nicht vorliegt oder nicht nachgewiesen ist, beschränken. Vielmehr soll in der Regel, schon um unnötige Beschwerden zu vermeiden, damit sind diese Einstellungsbeschwerden nach 172 StPO gemeint, vielmehr soll in der Regel angegeben werden, aus welchen Gründen der Verdacht einer Straftat nicht ausreichend erscheint oder weshalb sich sonst die Anklageerhebung verbietet. Dabei kann es genügen, die Gründe anzuführen, die ein Eingehen auf Einzelheiten unnötig machen. Zum Beispiel, dass die angezeigte Handlung unter kein Strafgesetz fällt, dass die Strafverfolgung verjährt oder aus anderen Gründen unzulässig ist oder dass kein öffentliches Interesse an der Strafverfolgung besteht. Also einerseits keine allgemeinen Floskeln, aber andererseits auch durchaus Mut zu kurzen Einstellungsbescheiden, um eben auch die Bürgerinnen und Bürger davon zu überzeugen, dass man hiermit die richtige Entscheidung getroffen hat. Wenn eine solche Einstellungsbeschwerde grundsätzlich statthaft wäre, dann muss man darüber auch belehren im Einstellungsbescheid. Das ist geregelt in 171 Satz 2 StPO. In dem Bescheid ist der Antragsteller, der zugleich der Verletzte ist, also das kommt nur in Betracht, wenn jemand den Antrag auf Strafverfolgung gestellt hat, der auch verletzt ist, dann ist er über die Möglichkeit der Anfechtung und die dafür vorgesehene Frist nach 172 Absatz 1 StPO zu belehren. Und wenn man sich jetzt einmal den 172 StPO anschaut, da ist ja diese Beschwerde des Verletzten und das Klageerzwingungsverfahren geregelt. In Absatz 1, da heißt es, ist der Antragsteller zugleich der Verletzte, so steht ihm gegen den Bescheid nach 171 binnen 2 Wochen nach der Bekanntmachung die Beschwerde an den vorgesetzten Beamten der Staatsanwaltschaft zu. Das ist eben der Generalstaatsanwalt. Und wenn der Beschwerde dann nicht abhilft, dann kann der Antragsteller, das ist in Absatz 2 geregelt, gegen den ablehnenden Bescheid des Generalstaatsanwalts binnen einem Monat nach der Bekanntmachung gerichtliche Entscheidung beantragen und darüber entscheidet dann das Oberlandesgericht. So, das in aller Kürze. Wenn man das also einmal zusammenfasst, dann kommt in den Einstellungsbescheid Folgendes rein. Also wir brauchen natürlich, sollten einen Betreff nennen, also zum Beispiel ihre Strafanzeige vom so und so vierten. Wir bringen eine persönliche Anrede, begründen dann in klaren und verständlichen Worten, warum wir das Verfahren insoweit eingestellt haben. Dann kommt gegebenenfalls die Beschwerdebelehrung, wenn der Antragsteller auch verletzter ist. Und ja, schließlich sollten wir verfügen, dass der Bescheid zugestellt wird, wenn eine Einstellungsbeschwerde zu erwarten ist. Das kann man dann so formulieren. Ihre Strafanzeige vom so und so vielten gegen Herrn sowieso. Sehr geehrter Herr sowieso. Das Ermittlungsverfahren gegen den Beschuldigten habe ich gemäß 170 Absatz 2 StPO eingestellt, weil ich ihm eine strafbare Handlung nicht mit der für eine Anklageerhebung erforderlichen Sicherheit nachweisen kann. Der Beschuldigte hat sich dahingehend eingelassen, dass, und dann kommt die Einlassung, ferner hat der Zeuge in seiner polizeilichen Vernehmung ausgesagt, dass, dann kommt die polizeiliche Vernehmung, deshalb kann dem Beschuldigten nicht mit der erforderlichen Gewissheit nachgewiesen werden, dass, ... Gegen diesen Bescheid können Sie binnen 2 Wochen nach Bekanntmachung Beschwerde beim Generalstaatsanwalt in Hamm zum Beispiel einlegen. Die Frist wird durch die Beschwerde bei der Staatsanwaltschaft Münster gewahrt. So viel also zu einem Einstellungsbescheid.
Den man aber, wie gesagt, meistens tatsächlich nicht ausformulieren muss. Und das gilt genauso für die Einstellungsnachricht, wobei man sagen muss, dass die noch häufiger entbehrlich ist, weil es da tatsächlich eingebürgert hat, zu sagen, von einer Einstellungsnachricht an den Beschuldigten wird abgesehen, wenn das, ja, wir nennen das untunlich ist. Was damit gemeint ist, ist, wenn man den Menschen damit eigentlich nur noch mehr verwirren würde, weil man sagt, man schickt ihm einen Bescheid, die Tat vom so und so vierten wird eingestellt und 10 Minuten später wird er angeklagt. Dann denkt er so, was ist denn jetzt passiert? Wenn die Sachen eng zusammenhängen, zeitlich, örtlich oder auch irgendwie ein Zusammenhang ist, dann sieht man davon ab, weil er wird ja in der Anklageschrift dann sowieso mitkriegen, was ist denn jetzt erfasst und was nicht. Und dann darf man eben, anstatt eine Einstellungsnachricht zu verfügen, auch einfach in seine Abschlussverfügung schreiben, Einstellungsnachricht untunlich, da Anklage im Übrigen.
Und deshalb kommt die praktisch auch nicht vor. Also in Nordrhein-Westfalen ist ohnehin erlassen. Im Übrigen kommt meistens ja in der Regel nur eine Teileinstellung in Betracht und dann ist es, wie du gesagt hast, untunlich, die Einstellungsnachricht nach 170 Absatz 2 StPO zu erteilen. Deswegen kommt sie praktisch eigentlich nicht vor. Wenn sie vorkommt, dann hast du die Verfügung bereits ausgesprochen, dann verfügt man einfach die Einstellungsnachricht an den Beschuldigten. Ja, dann würde ich vorschlagen, so viel zur Teileinstellung nach 170 Absatz 2. Wir haben ja schon mal den 154 angesprochen. Das ist ja auch etwas, was wir im Einstellungsteil ansprechen, auch wenn es nicht Einstellung im engeren Sinne ist. Wir können nämlich nach 154 Absatz 1 von der Verfolgung einer selbstständigen Tat im prozessualen Sinne absehen unter den dort genannten Voraussetzungen. Insbesondere, ich lese einmal vor, die Staatsanwaltschaft kann von der Verfolgung einer Tat absehen, wenn die Strafe, zu der die Verfolgung führen kann, neben einer Strafe, die gegen den Beschuldigten wegen einer anderen Tat rechtskräftig verhängt worden ist oder die er wegen einer anderen Tat zu erwarten hat, nicht beträchtlich ins Gewicht fällt. Erstmal auch terminologisch, hier stellt man kein Verfahren ein, sondern die Staatsanwaltschaft sieht bei 154 von der Verfolgung einer selbstständigen Tat im prozessualen Sinne ab. Das sollte man auch in der Formulierung entsprechend ernst nehmen. Und welche Fälle sind das? Ich habe zum Beispiel selbst auch mal einen Fall in der Praxis gehabt, da ging es um einen Habgiermord. Nach der Vollendung der Tötung wurde dann die EC-Karte an sich genommen und dann wurde danach noch ein Computerbetrug begangen. Also es wurde danach noch 200 Euro abgehoben. Und das ist so ein ganz klassischer Fall. Da steht einerseits ein Habgiermord im Raum und später, zu einem späteren Zeitpunkt, wurde ein Computerbetrug begangen. Da bietet es sich an, den Computerbetrug nach 154 Absatz 1 Nummer 1 in Anführungsstrichen zu erledigen, also insoweit von der Verfolgung abzusehen, weil die Strafe, die für den Computerbetrug in Betracht kommen kann, ersichtlich nicht mehr ins Gewicht fällt neben einer lebenslangen Freiheitsstrafe. Das könnte man dann so formulieren: Von der Verfolgung des Computerbetrugs gemäß 263a Absatz 1 StGB durch das unberechtigte Abheben von 200 Euro mit der Bankkarte des Achim Becker wird gemäß 154 Absatz 1 Ziffer 1 StPO abgesehen, weil die für diese Tat zu erwartende Strafe gegenüber der für den Mord des Achim Becker zu erwartenden Strafe nicht beträchtlich ins Gewicht fällt. Und das verfügt man ebenso dann in der Begleitverfügung.
Ja, und dann muss man, wie auch bei der Einstellung nach 170 Absatz 2, sich Gedanken darüber machen, wen informiere ich denn darüber? Und da ist es auch wieder so, dass wir grundsätzlich den Antragsteller bescheiden müssen, wenn es nicht im Bearbeitervermerk ausgeschlossen ist. Unterschied hier zu 170 ist, dass wir keine Belehrung machen müssen, weil es kein Beschwerderecht gibt. Und dass wir uns überlegen müssen, gibt es eine Einstellungsnachricht an den Beschuldigten? Und auch hier gilt das, was ich oben gesagt habe, das ist in der Regel untunlich. 154 würde ihn ja sogar noch mehr verwirren, als wenn man ihm nach 170.2 sagt, das ist jetzt keine Straftat. Diese Opportunitätsentscheidung ist ja komplett verwirrend für einen juristischen Laien, sage ich mal. Deswegen sieht man davon in der Regel ab und er wird dann in der Anklage erkennen, was ihm denn jetzt noch vorgeworfen wird oder nicht.
Und dann gibt es ja sowas noch wie den kleinen Bruder oder die kleine Schwester des 154 und das ist der 154a. Und jetzt wieder aufpassen, der 154a, in diesen Fällen kann ich die Strafverfolgung auf bestimmte Taten beschränken. Und das betrifft jetzt den Fall, dass wir uns innerhalb ein und derselben prozessualen Tat befinden. Ich lese es einmal vor, die Absatz 1, Ziffer 1, fallen einzelne abtrennbare Teile einer Tat, gemeint ist eine selbstständige Tat im prozessualen Sinne, oder einzelne von mehreren Gesetzesverletzungen, die durch dieselbe Tat begangen worden sind, dann Ziffer 1, für die zu erwartende Strafe nicht beträchtlich ins Gewicht, so kann die Verfolgung auf die übrigen Teile der Tat oder die übrigen Gesetzesverletzungen beschränkt werden. Ja, also auch hier erstmal terminologisch wieder darauf achten, es ist jetzt keine Teileinstellung, es ist auch kein Absehen von der Strafverfolgung, sondern wir beschränken nun die Verfolgung der Tat auf bestimmte Gesetzesverletzungen sozusagen. Und wir sprechen auch nicht von herausbeschränkt oder sowas. Oder die Tat wird auch nicht beschränkt. Ich habe hier zum Beispiel mal einen echten Klausurfall mitgebracht. Da war es so, der Beschuldigte hat eine Scheune angezündet, die neben einem Wohnhaus stand. Dann griff das Feuer rüber auf das Wohnhaus und ja, wir mussten dann die Strafbarkeit prüfen. Und man muss natürlich immer aufpassen, wenn man zündelt in der Nähe von Häusern, dann ist man ganz schnell beim Mord, weil ja dann die Mordmerkmale des gemeingefährlichen Mittels und auch ja des Heimtückemordes häufig eine Rolle spielen. Und in dem Fall ist zum Glück niemand zu Schaden gekommen. Das heißt, wir waren am Ende, hatten einen hinreichenden Tatverdacht im Hinblick auf einen versuchten Mord, eine besonders schwere Brandstiftung gemäß 306b und eine versuchte Brandstiftung mit Todesfolge nach 306c. Die versuchte Brandstiftung mit Todesfolge und der versuchte Mord stehen nach der Rechtsprechung in Tateinheit zueinander. Daneben gab es allerdings ja auch noch eine einfache Brandstiftung nach 306 Absatz 1 Ziffer 1 StGB im Hinblick auf diese Scheune. Der tritt auch nicht zurück, weil es sich um ein anderes Tatobjekt handelte gegenüber dem Wohnhaus. Aber natürlich war diese einfache Brandstiftung an der Scheune, die fällt natürlich überhaupt nicht ins Gewicht gegenüber dem versuchten Mord und so weiter. Und deswegen bot es sich dann in dieser Klausur an, die Strafverfolgung nach 154a zu beschränken auf den versuchten Mord und so weiter. Und ich lese das einmal vor, wie das dann verfügt worden ist in der Begleitverfügung. Das Verfahren wird gemäß 154a Absatz 1 Ziffer 1 StPO auf den zu erkennen versuchten Mord gemäß 211 Absatz 1 StGB, die besonders schwere Brandstiftung gemäß 306b Absatz 2 Ziffer 1 StGB und die versuchte Brandstiftung mit Todesfolge gemäß 306c 2223 StGB beschränkt. Weil die für die Brandstiftung gemäß 306 Absatz 1 Ziffer 1 StGB zu erwartende Strafe neben der für die vorgenannten Gesetzesverletzungen zu erwartenden Strafe nicht beträchtlich ins Gewicht fällt.
Und vielleicht noch ganz wichtig zu erwähnen, bei 154a, anders als bei 170 und bei 154 gibt es da keinen Bescheid und keine Benachrichtigung an irgendwen. Das heißt, in unserem Einstellungsteil kommt tatsächlich nur dieser eine Verfügungspunkt, das beschränkt wird. Und später müssen wir das dann in der Anklageschrift auch nochmal kenntlich machen. Aber es gibt zu diesem Zeitpunkt keinen Informationszwang an irgendjemanden, weil eben auch einfach nur einzelne Delikte rausbeschränkt werden. Die Tat an sich aber bleibt.
Ja, und wie machen wir das in der Anklageschrift kenntlich? Ich glaube, das können wir auch direkt jetzt schon sagen.
Im Anklagesatz wird unter Beschränkung gemäß 154a angeklagt, am so und so vierten, in so und so vierten, das und das gemacht zu haben.
Also zwischen den Wörtern wird angeklagt, kommt jetzt so eine Parenthese, genau. So ein Gedanken, zwei Gedankenstriche und da schreibt man dann unter Beschränkung gemäß 154a StPO und dann weiß der Leser, die Leserin, aha, hier wurde also von 154 Gebrauch gemacht und deswegen liest man jetzt in der Anklageschrift nichts mehr zum 306 StGB in unserem Fall.
Und das ist dann auch tatsächlich schon alles, was uns in Sachen Einstellungsteil begegnen kann.
Ja, und Einstellungsteil jetzt so ein bisschen mit Anführungsstrichen, weil 154a ist keine Form der Einstellung, 154 ist genau genommen auch keine Teileinstellung, aber gemeint ist alles, was wir rauskegeln, das ist der Einstellungsteil.
Also
der
alles, was wir nicht anklagen.
Genau, das ist der Nicht-Anklageteil sozusagen. Dann kommen wir jetzt zum Anklageteil.
Und die Überleitung dazu machen wir dadurch, dass wir als nächsten Verfügungspunkt einfach schreiben, die Ermittlungen sind abgeschlossen.
Ja.
Das ist dann das Signal für den Leser, aha, im Folgenden erfahre ich dann also, was jetzt noch angeklagt wird.
Ja, und dass wir das schreiben müssen, die Ermittlungen sind abgeschlossen, das steht im Gesetz tatsächlich mal drin, ne? So eine ausdrückliche Norm, die sagt, in die Verfügung muss das rein und das ist nämlich der 169a StPO. Erwägt die Staatsanwaltschaft, die öffentliche Klage zu erheben, so vermerkt sie den Abschluss der Ermittlungen in der Akte. Also das ist gesetzlich vorgeschrieben, dass man reinschreibt, die Ermittlungen sind abgeschlossen, deswegen ist das auch ein veritabler Fehler, wenn man das übersieht oder nicht macht. Ja, und dann, wie man dann weiter die Verfügungsschritte abarbeitet, da hat sich so, ja, ich sage mal, nicht unbedingt nach dem Gebot der Logik, zumindest nicht zwingend, eher vielleicht sind das Gebote der Üblichkeit, die da eine Rolle spielen, was man als nächstes verfügen kann.
Ja, da haben sich so ein paar Formalien eingebürgert und zwar, dass man auf jeden Fall mal einmal verfügt, dass der BZR-Auszug abgelichtet wird und eine Ablichtung zur Handakte genommen wird. Einfach, dass derjenige Staatsanwalt, der dann im Endeffekt in die Sitzung geht, einen aktuellen BZR vorliegen hat. Dann geht es weiter damit, dass wir auch mal anordnen müssen, dass denn jetzt tatsächlich die Anklageschrift gefertigt wird.
Ja, und wenn ich da einmal kurz direkt einhaken darf, nach die Ermittlungen sind abgeschlossen, kann man auch als erstes die Fertigung der Anklageschrift verfügen und nicht erst das mit dem BZR-Auszug. Da gibt es kein richtig oder falsch.
Ja, ist egal.
Du sagst auch aus deiner Praxisperspektive, wie machst du es da?
Ich hätte jetzt tatsächlich, glaube ich, erst die Anklageschrift verfügt. Weil ein Teil der Anklageverfügung ist auch eben, dass eben ein Überstück zur Handakte genommen wird. Und dann hätte ich im Anschluss daran genommen, ebenfalls zur Handakte ein BZR. Aber das ist wirklich Jacke wie Hose. Das ist
Jacke wie Hose. Und also in unserem Beispielsmuster, sage ich mal, da wirst du, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, sehen, dass ich da auch die Fertigung der Anklageschrift nach den Ermittlungen, die abgeschlossen sind, verfügt habe. Also das geht beides. Ja, dann kommen wir zur Fertigung der Anklageschrift also.
Ja, und da ist es so, dass wir dann einmal für die Geschäftsstelle wieder anordnen, dass die Anklage nach dem anliegenden Entwurf in Reinschrift mit der notwendigen Anzahl an Überstücken gefertigt wird. Also es ist quasi der Hinweis für die Geschäftsstelle, hinter dieser Verfügung findet ihr eine Anklageschrift, da habe ich einen Entwurf gemacht, den bitte schön ordentlich einmal abtippen, das ist dann unsere Reinschrift.
Ja, und wie viele Überstücke verfügt man jetzt?
Ja, das ist auch immer, das ist die ganz große Preisfrage in Klausuren. Da lese ich auch immer die kuriosesten Dinge. Also was man auf jeden Fall tun sollte, ist eine...
Was war das Höchste, was du jemals gelesen hast?
Also ich weiß, dass ich 12 gelesen habe. Ich weiß nicht, ob es höher war.
Okay.
Was ich sehr oft lese, ist mit der notwendigen Anzahl an Überstücken.
Ah,
das
ja.
geht nicht, weil dann sitzt die Geschäftsstelle da und fragt sich ja, wie zum Teufel soll ich denn wissen, was hier notwendig ist und kopiert im Zweifel viel zu viel.
Ja.
Deswegen, man muss das genau bestimmen. Es ist aber eigentlich auch nicht so schwierig, wenn man sich einmal vor Augen führt, wer denn überhaupt ein Überstück kriegt. Und zwar, also es ist so, wir haben die Reinschrift, die in die Akte kommt. Und dann brauchen wir ein Überstück für jeden Berufsrichter. Nicht Schöffen, sondern Berufsrichter.
Wenn wir zum Beispiel beim Schwurgericht sind, haben wir 3 Berufsrichter, also 3 Überstücke.
Genau.
Wir sind dann schon bei 4. Genau. Hauptakte und 3 Berufsrichter. 4.
Beziehungsweise Hauptakte ist ja die Reinschrift und dann 3 Überstücke für den Richter.
Genau.
Dann brauchen wir 1 für die Handakte, damit der Staatsanwalt, der in die Sitzung geht, ein Überstück hat. Dann brauchen wir für jeden Beschuldigten, beziehungsweise später dann Angeklagten, ein Überstück und für jeden Verteidiger ein Überstück. Und dann noch das, was wir an Mistra-Mitteilungen haben, da haben wir ja explizit auch noch angeordnet, da geht eventuell eine Anklage an Bewährungsaufsicht führende Gericht oder sowas. Und dann kann man das abzählen und dann kommt man ja in der Regel so zu zwischen 5 und 10 Ablichtungen, würde ich sagen.
Ich meine, da auch im Zweifel lieber zu viel als zu wenig, ne? Aber man kann es ja mal durchspielen kurz. Wenn jemand wegen Mordes angeklagt ist, dann die Reinschrift kommt in die Hauptakte, dann 3 Überstücke für die Berufsrichter. Dann setzen wir jetzt mal voraus, er hat einen Verteidiger, das heißt einen für den Verteidiger, dann sind wir jetzt bei 4, ein Überstück für die Handakte, sind wir bei 5 und jetzt, wir erinnern uns an 114d Absatz 2 Satz 2, die JVA erhält ja eine Anklageschrift, auch ein Überstück, dann sind wir jetzt bei 6 Überstücken. Habe ich was vergessen? Und dann kann man, wenn man will, noch zur Sicherheit 1 draufrechnen. Dann sind wir bei 7.
Ja, lieber 1 zu viel als 1 zu wenig, ja, sage ich mal.
Aber ich meine, da wären natürlich auch keine Kriege entschieden. Man sollte nur Absurditäten vermeiden oder Widersprüche. Wenn man nur 2 Überstücke verfügt, man hat allerdings irgendwie schon 2 Berufsrichter und 3 Mitteilungen, die man macht, dann passt das halt einfach für hinten und vorne nicht.
Ja,
dann kommen wir zu den Mitteilungen, die zu machen sind. Darüber haben wir jetzt im B-Gutachten ja schon ausführlicher gesprochen, auch wie man das verfügt. Zum Beispiel, wenn jetzt jemand, wenn der Angeklagte ausländischer Staatsangehöriger ist, dann verfügt man einfach Mitteilung von der Anklageerhebung gemäß Ziffer 42 Mistra an die Ausländerbehörde der Stadt Dortmund. Nochmal zur Erinnerung, wenn jemand in U-Haft ist, in derselben Sache, dann ergeben sich die Mitteilungspflichten aus 114d Absatz 2 Satz 2, das heißt die JVA, in der der Beschuldigte sitzt, bekommt ein Überstück und der Ermittlungsrichter bekommt eine Nachricht von der Anklageerhebung. Sitzt jemand wegen einer anderen Sache in Strafhaft oder U-Haft, dann sind wir bei 43 Mistra und danach erhält dann die JVA ein Überstück.
Ja, und wenn es dann nichts Besonderes mehr zu verfügen gibt, es gibt natürlich immer Konstellationen, sollte jetzt doch mal die Herausgabe irgendeines beschlagnahmten Gegenstands oder sowas sein, dann käme das noch dahin. Ansonsten kommt der Punkt, an dem wir die Akte mit der Anklage dann übersenden an das Gericht, bei dem wir anklagen wollen. Und das ist diese typische, die bekannte UMA-Verfügung.
UMA.
UMA. Urschriftlich mit Akte, dem Amtsgericht Dortmund unter Bezugnahme auf die Anklageschrift in den dort gestellten Antrag oder die gestellten Anträge, wenn wir die Fortdauer der Untersuchungshaft beantragen, übersandt.
Also man verfügt das mit U.M.A. Also das kann man auch unserem Muster entnehmen, urschriftlich mit Akten. Man kann da noch hinzufügen, in der Praxis muss man natürlich daran denken, wenn es Beiakten gibt, dass man die auch da, also urschriftlich mit Akten.
Oder
plus,
mit Asservaten.
Genau, und Asservaten, also dass man da die Beiakten und Asservaten noch nennt, ist in Klausuren, glaube ich, nicht so super relevant. Dann das adressierte Gericht, das ist jetzt in dem Beispiel von dir, das Amtsgericht Dortmund. Wenn man beim Amtsgericht ist, da schlagen wir nochmal die Brücke zu unserer ersten B-Gutachtenfolge, da müssen wir ja immer noch uns darüber Gedanken machen, sind wir jetzt beim Strafrichter oder bei der Vorsitzenden oder dem Vorsitzenden des Schöffengerichts, das sollte man darunter in Parenthese auch stellen. Also zum Beispiel beim Schöffengericht wäre es dann die Vorsitzende des Schöffengerichts, an die man das sendet. Das kann man dann auch abkürzen, bei Vorsitzenden immer ganz gut mit Vors. Also beim S macht man das Punkt, dann kann man es auch geschlechtsneutral halten. Und dann unter Bezugnahme auf die in der Anklageschrift gestellten Anträge übersandt. Durch das Plural, wie du richtig sagst, gibt man eigentlich schon zu erkennen, dass man hinterher auch Haftfortdauer beantragen wird, weil Anträge hat man in Anklageschriften nur Fragezeichen, wenn es um Haftfortdauer geht.
Ja. Ne? Also, ansonsten schreibt man auch nur Antrag, weil dann nur die Eröffnung beantragt wird.
Genau, es wird dann nur die Eröffnung des Hauptverfahrens beantragt. Wenn wir keine Haftfortdauer haben, lautet die Überleitung also unter Bezugnahme auf den in der Anklageschrift gestellten Antrag.
Genau, und danach kann dann der nächste Satz lauten, ferner wird beantragt und dann kommen alle Anträge, die wir sonst noch auf Beiordnung eines Pflichtverteidigers, auf vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis, auf Bestellung eines Dolmetschers, alles, was man sonst noch beantragen möchte, außer eben der Fortdauer der Haft, die in die Anklage kommt, würde an dieser Stelle aufgegriffen werden.
Genau, und wenn man viel Zeit hat, was ja in der Regel nicht ist, der Fall ist, es eigentlich schon, schon die Prämisse ist eine falsche, aber diese Anträge sollte man im besten Fall, also und werden in der Praxis ja auch begründet. Und die Begründung dieser Anträge, die erfolgt dann in Vermerksform. Und zwar kann man diesen Vermerk dann, habe ich beides schon gesehen, entweder packt man den direkt unter den Antrag dann, also indem man dann zum Beispiel schreibt, weiter wird beantragt dem Angeschuldigten gemäß 111a StPO die Fahrerlaubnis vorläufig zu entziehen, Punkt, Absatz, Begründung, Doppelpunkt. Und dann kann man natürlich in Klausursituationen wieder Bezug nehmen auf sein B-Gutachten. Man kann das allerdings auch bereits vorne im Vermerk ansprechen, im Eingang der Abschlussverfügung, oder?
Ja, kann man auch.
Auch hier wieder terminologisch. Wir erinnern uns noch, wer aufgepasst hat, hat gemerkt, dass ich gerade vom Angeschuldigten geredet habe. Warum redet man vom Angeschuldigten? In dem Antrag zum Beispiel, dem Angeschuldigten jetzt die Fahrerlaubnis vorläufig zu entziehen?
Weil die Anklage ja jetzt schon erhoben ist, aber noch nicht eröffnet ist. Das heißt, wir sind noch nicht beim Angeklagten, wir sind aber auch nicht mehr im Beschuldigtenstatus.
Ja, genau. Beziehungsweise der Beschuldigte ist ja der Überbegriff. Also immer, wenn man sich unsicher ist, dann sagt man einfach Beschuldigter, der passt letztlich für jeden. Der Beschuldigte, gegen den Anklage erhoben worden ist, der heißt Angeschuldigter. Und ab UMA, also ab dem Zeitpunkt, in dem die Anklage dann bei Gericht eingeht, ist sie erhoben. Deshalb wird er fortan Angeschuldigter genannt. Das ist ja übrigens auch der Grund, warum man in der Anklageschrift vom Angeschuldigten spricht.
Und dann sind wir auch tatsächlich schon beim letzten Verfügungspunkt in der Abschluss-/Begleitverfügung, der Widerlagevorfrist. Wiedervorlagefrist.
Ja.
Da gibt es tatsächlich ja so ein bisschen, ich möchte es nicht Streit nennen, aber es gibt unterschiedliche Meinungen, ob das der letzte Punkt sein muss. Also es wird auch teilweise vertreten, dass das vor dem UMA erfolgen soll. Ich bin ganz klar der Meinung, Wiedervorlagefrist sollte das letzte sein, weil man sich einfach vorstellen muss, die Geschäftsstelle arbeitet von oben nach unten die Verfügung ab. Und wenn dann eine Frist kommt von 3 Monaten, müsste sie streng genommen die Akte 3 Monate weglegen, bevor sie sie sich wieder nimmt und dann UMA ausführt, wenn das der letzte Punkt wäre. Deswegen empfehle ich ganz klar, Wiedervorlagefrist als letztes zu machen.
Ist auch total unüblich, oder? Also das ist in einem bekannten Skript steht das, dass man die Wiedervorlage...
Dessen Name nicht genannt werden darf.
Ja, genau. Wo die Wiedervorlagefrist vor UMA steht, aber ich habe das in der Praxis noch nie gesehen. Vielleicht gibt es da auch örtlich abweichende Geflogenheiten, aber kennst du es aus der Praxis?
Nee, und leuchtet mir auch einfach nicht ein, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber
ja, ich finde das auch nicht überzeugend, aber jedenfalls in Nordrhein-Westfalen können wir, glaube ich, ziemlich sicher sagen, die Frist ans Ende.
Genau. Und dann die Dauer der Frist, das hatten wir vorhin schon angesprochen, als wir über die Haftbesonderheiten gesprochen haben.
In der letzten Folge.
Oh ja, Entschuldigung, vorhin.
Für uns ist es vorhin, für die Hörerinnen und Hörer ist es die letzte Folge gewesen. Genau.
Dass man da eben Unterschied macht, ob es eine Haftsache ist oder werden soll, dann braucht man eine ganz kurze Frist, 3 Wochen ungefähr. Oder ob es eine normale Anklage ohne Haftkonstellation ist, dann kann man 3, vielleicht sogar 4 Monate reinschreiben.
Ja.
Vielleicht lieber 3 in der Klausur. In der Praxis dauert es tatsächlich öfters auch noch mal länger als die 4, aber mit 3 fährt man eigentlich ganz gut.
Aber in Haftsachen, wie du sagst, sollte man eben demonstrativ kurz sein, zum Beispiel 2 Wochen.
Man kann auch gerne in Klammern noch dahinter schreiben, Haft, Ausrufezeichen, dass man zeigt, die kurze Frist ist wegen der Haft.
Ja, das ist eine gute Idee. Das haben wir auch, haben wir das in letzter Folge angesprochen oder in dieser oder in beider. Auch wenn jemand in Haft ist, dann schreiben wir das auch bei der Begleit- oder Abschlussverfügung ganz oben rechts auch nochmal. Haft, Ausrufezeichen.
Das haben wir in der letzten Folge, glaube ich, angesprochen, hier jetzt nicht, aber
genau. Dann hier nochmal, da schreiben wir ja auch Haft, Ausrufezeichen, aber es kommt gleich in dem Beispiel auch nochmal vor.
Ja. Und dann fehlen eigentlich nur noch die Unterschrift, Ort, Datum und das Kürzel Staatsanwalt. Jetzt bitte nicht in der Klausur auf die Idee kommen, da irgendwelche Unterschriften zu erfinden für den jeweiligen Staatsanwalt, der da vorgegeben ist, sondern schreibt einfach in Parenthese, Staatsanwalt, Staatsanwältin, das reicht.
Also jetzt vor allem jetzt in Zeiten der E-Klausur kommen jetzt nicht mehr alle so auf die Idee, selbst Unterschriften zu erfinden sozusagen. Das betrifft dann die Handschreiber noch. Aber für diejenigen, die auch E-Klausur schreiben, als Unterschriftzeile einfach Unterschrift schreiben. Also wirklich das Wort Unterschrift, nicht den Namen des Staatsanwalts oder der Staatsanwältin aus der Akte, weil man selbst eben nicht der Staatsanwalt, die Staatsanwältin ist, aber natürlich auch nicht den eigenen Namen dahin schreiben. Das verstößt ja dann gegen die Anonymität der Klausurbearbeitung. Also zum Beispiel, man schreibt dann Dortmund, den 8.2.2025 und dann Unterschrift und Staatsanwalt beispielsweise. Ja, und wir haben ja schon gesagt, wir haben ein Muster euch zur Verfügung gestellt. Das kannst du, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, downloaden über die Shownotes. Und nur kurz, um das nochmal zusammenzufassen, gehen wir das einmal Schritt für Schritt durch. Wir starten mit dem Kopf. Das sind jetzt Selbstverständlichkeiten, die wir da gar nicht angesprochen haben. Deswegen gut, dass wir es jetzt hier ansprechen. Oben links schreibt man hin Staatsanwaltschaft Münster zum Beispiel, dann das Aktenzeichen und dann oben rechts sofort Haft, weil in unserem Fall ist der Beschuldigte in Urhaft. Dann kommt eine Verfügung und als ersten Punkt im sogenannten Einstellungsteil haben wir jetzt einen Absehen von der Strafverfolgung nach 154 Absatz 1 Ziffer 1 StPO. Das ist dieser Fall gewesen, wo nach einem Habgiermord noch Computerbetrug begangen worden ist und da wird dann verfügt, dass eben von der Verfolgung des Computerbetrugs wegen der wegen Mordes zu erwartenden Strafe abgesehen wird. Okay, dann kommt Die nächste Ziffer, weil Einstellungsbescheide und Nachrichten in NRW erlassen sind, kommen die jetzt nicht. In der nächsten Ziffer kommt dann direkt der Anklageteil, nämlich die Ermittlungen sind abgeschlossen. Es folgt die Verfügung über die Fertigung der Anklageschrift mit, ich habe jetzt hier mal verfügt, 6 Überstücken. Können nochmal rechnen, war das richtig? 3 für die Berufsrichter, 1 für den Verteidiger.
1 für den Beschuldigten, 1 für die Handakte.
Und 1 für die, ein für den Beschuldigten. Das haben wir vorhin, glaube ich, gar nicht gesagt, ne? Dass der Beschuldigte natürlich auch...
Also ich hatte es auf jeden Fall aufgezählt, aber ich glaube, wir haben es bei unserer Berechnung vorhin tatsächlich, weil wir kamen nur auf 6, müssten tatsächlich 7 sein.
Dann guck mal, deswegen habe ich noch dieses Überstück als Sicherheitspuffer.
Ja, vorsichtshalber, der Puffer greift.
Haben wir vorhin vergessen offensichtlich, also nochmal für alle 3, also jetzt, es geht zum Schwurgericht, weil es hier um Mord geht natürlich. Also 3 Berufsrichter, 3 plus 1 für den Verteidiger, 1 für den Beschuldigten, sind wir bei 5. So. 1 für die Handakte, 6 und dann hier, weil...
Mitteilung 114d.
Genau, Mitteilung 114d, dann sind wir bei 7.
Ja.
Oh je, ich hoffe, das ist jetzt, richtig so gewesen. An dieser Stelle ein Disclaimer. Falls das falsch sein sollte, werden wir das nochmal klarstellen in dem Muster. Dann folgt da nochmal ein Update. Aber wir gehen erstmal davon aus, dass das so richtig war. So, dann der BZR-Auszug, den man ablichten sollte und zur Handakte nehmen sollte. Dann kommen die Mitteilungen, eben ein Überstück an die JVA Dortmund. Schließlich die Mitteilung an den Ermittlungsrichter wegen des Übergangs der Haftkontrolle. Hier in unserem Beispielsfall handelt es sich offenbar um einen ausländischen Staatsangehörigen. Deswegen erfolgt noch eine Mistra-Mitteilung nach Ziffer 42 an die Ausländerbehörde. Das heißt für mich jetzt wieder, ich muss was korrigieren.
Ja, also wenn du jetzt für den 42er Mistra auch noch ein Überstück verfügt hast, dann brauchen wir tatsächlich eine Ablichtung mehr für die Anklage, dann sind wir jetzt schon bei 8.
Ja, dann sind wir jetzt bei 8. Fun Fact, ich hatte ursprünglich jetzt nur 6 eingetragen. Ich hatte 2 vergessen, nämlich den für den Beschuldigten und das jetzt für die Ausländerbehörde. Also sind wir jetzt bei 8. Jetzt müsste es allerdings passen. Und dann folgt die Übersendungsverfügung, also UMA, urschriftlich mit Akten, dem Landgericht Dortmund und dort dann, wieder in Parenthese, Force des Schwurgerichts, also der Vorsitzende oder dem Vorsitzenden des Schwurgerichts, unter Bezugnahme auf die in der Anklageschrift gestellten Anträge übersandt. Anträge, weil?
Weil wir die Fortdauer der Haft, Untersuchungshaft beantragen werden in der Anklageschrift.
Genau, nach 207 Absatz 4 StPO. Und dann können hier theoretisch noch weitere prozessuale Anträge kommen, die nicht in die Anklageschrift gehören. Ist in diesem Beispielsfall jetzt nicht der Fall. Und schließlich Wiedervorlagefrist?
3 Wochen.
Genau, 3 Wochen. Und dann, ja, die Abschlusszeile. Dortmund, 4.7.2025, Unterschrift Staatsanwältin. Ja.
Und damit ist die Abschlussverfügung geschafft.
Damit ist die Abschlussverfügung abgeschlossen. Sehr gut. Ja, wenn man dich fragen würde, die 3 wichtigsten Tipps zur Abschlussverfügung.
Ja, auf jeden Fall, was ich beim B-Gutachten schon gesagt habe, dass das Ganze spiegelbildlich sein muss. Dann würde ich sagen, in der Kürze liegt die Würze, also da nicht unnötig viel ausführen, weil Punkte sammelt man woanders.
Ja, und in der Kürze liegt die Würze, kurz bleibt man auch, wenn man das auswendig kann. Also zumindest dieses Grundmuster, was wir gerade durchgegangen sind, das ist so Standard, das kann man sich vielleicht auf die Platte holen mit entsprechenden Karteikarten, da spart man viel Zeit.
Ja. Und als dritten Punkt vielleicht im Hinterkopf immer die Haftbesonderheiten haben, einfach weil die sehr, sehr häufig eine Rolle spielen.
Ja, sehr schön. Eine Rolle wird in den Examina natürlich auch die STA-Klausur spielen und damit auch unsere Folgen. Wir haben ja jetzt ja 4 Folgen schon an der Zahl. Wir haben damit A-Gutachten fertig, B-Gutachten und die Abschluss- bzw. Begleitverfügung. Und es fehlt uns jetzt noch die Krönung, die Anklageschrift. Das
sparen wir uns aufs nächste Mal auf, würde ich sagen.
Genau, das kommt dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich erstmal für das schöne Gespräch. Vielen Dank.
Gerne.
Und ich bedanke mich auch bei dir, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, du hast es lehrreich und vielleicht auch ein wenig unterhaltsam gefunden. Alle hier geäußerten Ansichten sind nur unsere persönlichen Ansichten und insbesondere keine offiziellen Standpunkte der Justizprüfungsämter. Und Refport ist eine Produktion des Oberlandesgerichts Hamm. Das war es für diese Folge. Ich freue mich dann, dich in der nächsten wieder begrüßen zu dürfen. Tschüss.
Bis nächstes Mal.